Wir haben schon von Lieblingsorten gehört, natürlich alle hier im Land. Und ich finde es interessant, dass du sagst, ist Zypern wird für viele wahrscheinlich ein Lieblingsort sein, weil ich noch gar nicht so viele Leute getroffen habe, die in Zypern waren. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Oh ja, okay. Weil das ist eigentlich so, ich finde, so ein vergessener Ort. So kommt in der Bibel sehr oft vor, spielt auch eine Rolle. Aber normalerweise, wenn man auf den Spuren biblischer Stätten ist, dann ist man entweder in Israel oder in der Türkei, auf den Spuren des Paulus. Vielleicht noch in Jordanien, Ägypten oder so. Und Zypern kommt dann irgendwie ganz am Ende in der Reihe. Obwohl es eigentlich gerade in der christlichen Geschichte eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Und diese Rolle will ich heute ein bisschen nachspüren. Und vielleicht mal anfangen mit der Frage, was fällt euch denn ein zu Zypern? Ja, welcher Name oder welche Geschichte? Fällt euch überhaupt was dazu ein? Wusstet ihr schon, dass das zum Teil auch das Neue Testament in Zypern spielt?
Ja, Paulus hat die erste Missionsreise nach Zypern gemacht.
Ja, die erste Missionsreise von Paulus, ja.
Eine Freundin von mir heiratet dabei.
Das ist keine biblische Geschichte, obwohl es wahrscheinlich auch nicht unbiblisch ist, aber ja. Wir werden das folgende noch sehen. Es hat einmal was damit zu tun, was in Zypern passierte. Also das hat was mit den Missionsreisen des Paulus zu tun. Aber interessant ist auch die Rolle, die Leute aus Zypern hier in Jerusalem gespielt haben. Und das werden wir uns auch anschauen. Wir fangen aber an mit ein paar Bildern, damit ihr einen kleinen Eindruck habt von dem Land und von seiner Schönheit. Könnt ihr da sehen? Ein bisschen sehen könnt ihr dann da noch sehen. So, das könnt ihr ja noch da so hinten euch, wenn ihr da nicht seht. Gut, also Zypern. Hier ist eine kleine Landkarte, damit wir auch sehen, wo wir sind. Hier unten, ja, Johannitospiz, Jerusalem, da, ne, heilige Städte mit Kreuz drauf. Das sind wir, hier ist die Küste, Tel Aviv, Haifa, ja, da oben, dann geht es hier weiter, da kommt der Libanon, Beirut und da oben im Mittelmeer liegt Zypern. Da werden wir ein bisschen jetzt mal ranfliegen, da sieht man also die Insel so schön liegen. Da hinten ist dann schon das Festland von der Türkei. Oder kleine Asien, wie man in biblischer Zeit sagt. Und jetzt landen wir so langsam, da sieht man schon, also hier gibt es eine Küste, dann gibt es hier so ein Gebirge. Und da sind wir angekommen, an der Küste. Ah, sehr schön. Das ist der sogenannte Aphrodite-Felsen. Ja? Mit Aphrodite sogar mit auf dem Bild. Also die Geschichte von Zypern reicht ganz, ganz weit zurück hinein in die griechische Götterwelt, die Erschaffung der Aphrodite, vielleicht kennt manche so dieses ganz berühmte Bild, Venus von Milo, ja, wo die Aphrodite aus der Muschelschale steigt. Ja. Das ist also hier gewesen, in diesem Stück von Zypern. Und da sieht man also schon eine wunderschöne Küste dort. Da ist ein Blick auf das Gebirge, also in der Mitte der Insel erhebt sich so ein ganz wildes Gebirge. Ich wollte den Namen nochmal nachschauen. Das letzte Mal, wo ich da war, ist schon wieder 3 Jahre her. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Weiß das gerade jemand? Nee. Also das müsste ich nochmal nachschauen. Und ansonsten sieht es hier unten so ein bisschen aus wie Mischung aus Griechenland. Aber auch in Israel könnte es so ein bisschen ähnlich sein. Oben im Norden die Landschaft. Ja, ein bisschen. Also genau, das habe ich schon alles jetzt vergessen zu zeigen. Das müssen wir nochmal zurück auf die Karte. Eieieiei. Also nochmal ganz kurz aus der Vogelperspektive, man sieht, Zypern liegt so ein bisschen mitten im Mittelmeer zwischen der Küste von Israel hier und der Küste von der Türkei und oben der Küste von Griechenland. Und das sagt schon etwas über seine Rolle, denn es ist sowas wie ein Brückenland, eine Brücke zwischen Orient und Okzident, zwischen Osten und Westen, zwischen Asien und Europa. Ja, wenn man also von Israel nach Griechenland fuhr, das werden wir nachher noch hören, kam man immer bei Zypern vorbei. Und Zypern hat deswegen schon ganz, ganz früh im Grunde so eine Rolle gespielt, immer auf der Grenze zu sein. Es gehört im Grunde zu zwei Welten, ja, zur orientalischen Welt, zur westlichen Welt, zu beiden ein bisschen. Wir haben das bis heute eigentlich in dem Problem der Teilung von Zypern. Wir haben ja Nordzypern und Südzypern. Der Süden ist jetzt seit ein paar Jahren eine unabhängige Republik. Der Norden gehört zur Türkei. Offiziell ist aber umstritten und so. Also je nachdem, aus wessen Sicht offiziell, aus türkischer Sicht offiziell, aus zypriotischer Sicht inoffiziell. Und genau an dieser Problematik sieht man etwas den Charakter von Zypern, nämlich ein Grenzland zwischen zwei Welten. Und deswegen haben die Zyprioten, glaube ich, auch so in ihrem Charakter, in ihrem Wesen etwas davon mitbekommen, was es heißt, auf der Grenze zu sein. Und auf der Grenze kann man ja entweder trennen oder verbinden. Und das hat so ein bisschen auch was mit unserem Thema heute zu tun. Bis heute ist es im Grunde auch die Grenze zwischen der EU und dem Nahen Osten, ja, wenn man das so will. Diese ganze Frage, gehört Zypern zur EU oder nicht, war ja eine ganz entscheidende Frage. Ist es jetzt noch Nahe Osten oder ist es EU? Es ist auf jeden Fall das weitesten östliche Land der EU heute. Und es ist insofern auch spannend, ein spannender Brückenkopf zum Beispiel auch für viele christliche Organisationen, die im Nahen Osten arbeiten, die in Zypern Büros haben oder zum Beispiel eine der großen Fernsehgesellschaften, Sat7, die hier christliche Fernsehprogramme ausstrahlen in die ganze islamische Welt, die senden von Zypern aus, haben da ihre Station. Also insofern ist es auch heute sozusagen ein ganz wichtiges Verbindungsland, das im Grunde auch zwischen christlicher und islamischer Welt steht. Für die Banken und den Güterverkehr ist es ein ganz entscheidender Hafen, wo umgeladen wird und so. Also Zypern als Brückenland, als Land, das zwischen den Welten ist und deswegen ein bisschen entweder trennt oder verbindet, das werden wir noch sehen. Ein kurzer Ritt durch die Geschichte von Zypern. Es gibt natürlich dort ganz alte Geschichten. Aphrodite haben wir schon gesehen, das geht zurück in die vorgeschichtliche Zeit. Eine wichtige Zeit war das Königreich von Thamassos. Ich war also, wie gesagt, vor 3 Jahren dort, wir haben uns das ein bisschen angeschaut. Das ist eine Ausgrabung von einem wichtigen Königreich, was dort im 6. 7. Jahrhundert war. Es ist nicht mehr viel übrig, aber es war für den Mittelmeerraum wichtig. Und es gibt dort so schöne Grabanlagen, wo man unterirdisch hier so Treppen runterkommt, in große Königsgräber. Ja, mit großen Sarkophagen und sowas. Und das sind also die Gräber der Könige von Thamassos. Sehr, sehr spannend. Und da jetzt gehen wir schon ein bisschen weiter. Das ist jetzt sozusagen die griechische Zeit. Salamis, das liegt an der Küste, ist eine typische griechische Stadt. War auch sehr wichtig als Flottenstützpunkt. Es gab dort eine wichtige Schlacht zwischen den syrischen und ägyptischen Ptolemäern. Für den, wem das was sagt, das war so im 3. Jahrhundert vor Christus, da haben hier so die Streitigkeiten über die Vorherrschaft im Orient und auch in Israel stattgefunden zwischen den Söhnen von Alexander dem Großen. Die hatten, also der hatte ja 4 Nachfolger und die haben sich gestritten. Die einen saßen in Syrien, die anderen in Ägypten und die haben also dort vor Salamis eine große Schlacht geschlagen. Da gibt es ja so ein schönes Amphitheater, so ähnlich wie in Caesarea. Da hinten sieht man auf das Meer und man kann sich da vorstellen, wie früher die Schiffe da ihre Seeschlachten geschlagen haben. Eine etwas unwichtigere Randbemerkung hier, Antique Toilette, ja? Alte Latrinen, die gibt es da also auch, das sieht also so aus, ein schöner runder Raum. Am Rand entlang ist so ein Wasserkanal, ja? Und über dem Wasserkanal sind hier so Sitze, da konnte man sich dann gemeinschaftlich draufsetzen und Konversation pflegen und gleichzeitig die Notdurft verrichten. Ich habe das mal ausprobiert, man saß ziemlich gut da. Ja? Also, das war also Salamis. Jetzt kommen wir in die römische Zeit, ist auch sehr schön, dort eine römische Stadt Kurion, direkt an der Küste gelegen mit einem wunderschönen Blick über das Meer und hier mit Mosaiken, großen Hallen und sowas, sehr schön, auch da natürlich, diesmal nicht ein Amphitheater, sondern so ein halbrundes Theater mit Blick aufs Meer. Ja, könnt ihr euch vorstellen, hier ist so die Halbrund, hier ist die Bühne. Und da kann man natürlich wunderschön damals schon Schauspiele machen und bis heute gibt es da also Konzerte und sowas mit Blick übers Meer. Hier sind ein bisschen von den Mosaiken. Psst, könnt ihr ein bisschen leiser sein da oben? Ein bisschen? Dankeschön. Also, hier sieht man also tolle hier so Bilder von Gladiatorenkämpfen und Schwertkämpfen und sowas. Das ist also hier die römische Zeit. Sehr schön. Jetzt kommen wir weiter in die byzantinische Zeit, also das die frühe christliche Zeit. Da gibt es also atemberaubende Klöster auf den Berggipfeln da oben, ja, und sich die Mönche zurückgezogen. Hier, da muss man also hochklettern und findet dann solche schönen griechischen Klöster dort mit Kreuzgängen. Wunderschön alles. Das sind die Ausblicke hier. Das ist auch noch ein anderes Kloster, was da mitten in der im Gebirge ist. Wunderschön an den Hang gebaut. Einer übrigens der Mönche, die dort ausgebildet worden sind, groß geworden sind, ist dann umgezogen nach Nablus und hat in Nablus lange Zeit als Priester gelebt und ist dann dort eines Tages ermordet worden. Da kann man heute immer noch, wenn man nach Nablus geht, in die Kirche dort, in den Keller, da ist ein Bild von diesem Priester, der aus diesem Kloster kam in Zypern und in Nablus gearbeitet hat. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Die Kreuzfahrerzeit, das ist also in Kolossi. Die Stadt heißt Kolossi, also wenig wie Kolosse, aber das ist nicht das Kolosse in Griechenland, sondern das auf Zypern. Da gibt es eine große alte Kreuzfahrerfestung. Für die Kreuzfahrer war natürlich auch Zypern eine wichtige Brücke, vom Westen in den Osten. Und hier haben sie immer zwischen gelandet. Und vor allen Dingen für einen war es eine sehr wichtige, verbindende Stadt, nämlich für Richard Löwenherz. Der hat hier in diesem Schloss residiert und hat hier seine Frau kennengelernt. Wie schön. Und hat sie hier geheiratet irgendwo, in diesen alten Gemäuern. Hat also dort seine Ehefrau gefunden. Da gibt es noch alte christliche Gemälde, Fresken auch an der Wand. Hier nochmal ein Blick vom Berg ins Tal. Hier nochmal die Karte. Jetzt kommen wir nämlich zu den biblischen Städten. Zwei Städte sind vor allen Dingen wichtig dort für die biblische Geschichte. Und die haben mit zwei Personen zu tun. Und diese beiden Personen werden uns heute Abend beschäftigen. Fangen wir mal an mit Salamis nochmal. Also kurz, Salamis ist hier an der Ecke dort, an der Küste, an der Ostküste. Salamis, da gibt es ein altes Kloster. Das steht so ein bisschen mitten in der Pampa, sieht ein bisschen verfallen aus, ist aber ganz wichtig, weil es das Kloster zum heiligen Barnabas ist. Barnabas ist dort begraben. Und wie wir noch hören werden, kam er ursprünglich auch aus Zypern wahrscheinlich oder aus der Stadt dort. Und man findet dort also immer noch etwas abseits von dem Kloster ein kleines Kapellchen, was so mitten im Felde steht, wenn man da hingeht. Ein ganz kleines Häuschen, da kann man nach unten in so eine Höhle krabbeln und da findet man ein altes Grab aus dem ersten Jahrhundert, was verehrt wird als das Grab des heiligen Barnabas. Also da sieht man auch Bilder von ihm. So sieht er aus, ist ein bisschen unscharf. Hier so nochmal ein bisschen mehr der Barnabas und über den werden wir gleich noch mehr hören. Und der andere Ort, der liegt hier, sogar noch weiter, hier hinten. Und das ist nämlich Paphos. Paphos ist auch am Meer gelegen, heute ein beliebter Urlaubsort auch. Da gibt es also Tui-Fly-Flüge hin, habe ich gesehen. Ist auch so ein touristisch erschlossener Ort. Und es ist vor allem deswegen wichtig, weil er nämlich der Ort in der Geschichte von Paulus vorkommt. Das ist also die zweite Person, die uns heute beschäftigt. Und Paulus. Hier sind alte Ausgrabungen, dort auch von Paphos, auch eine große Stadt mit vielen Häusern, schönen Mosaiken. Und dann hier auch Resten von Paulus. Hier haben wir also eine Inschrift, wo man den Namen Pauli sieht, also die Kirche von Paulus, die da steht. Natürlich St. Paul Travel and Tours gibt es natürlich auch, weil Paulus war ja ein reisefreudiger Mensch. Da gibt es ein Paulusboot, da kann man so sehen, wie das war, wenn man mit Paulus zur See fuhr und Schiffbruch erlitten hat, das ist der Hafen von Paphos und da sieht man, da geht es hinaus auf die hohe See. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück in Zypern. Ja, also soweit ein paar Geschichten, Bilder und jetzt wollen wir uns anschauen, was es mit den Leuten auf sich hat. Zwei Namen habe ich schon erwähnt, Paulus und Barnabas und in der Überschrift heißt es ja von Hitzköpfen und Streitschlichtern im frühen Christentum. Und diese beiden Titel gelten auch für die beiden Personen, um die es heute geht. Wir haben einen Hitzkopf und einen Streitschlichter. Und ihr könnt vielleicht schon ahnen, wer es ist, aber wir schauen uns das mal alles der Reihe nach an. Jetzt habe ich natürlich das Bild. So, wir fangen mal an mit Barnabas. Barnabas gehört so ein bisschen zu den Schattengestalten des Neuen Testamentes, über den hört man nicht viel. Ja, Paulus kennt irgendwie jeder, Jesus kennt man auch, Petrus und Johannes und so. Barnabas ist so ein bisschen im Hintergrund, obwohl er eigentlich sehr, sehr wichtig war. Und ohne Barnabas wir wahrscheinlich keinen Paulus gehabt hätten, aber dazu später. Das erste Mal, dass Barnabas auftaucht, hat es noch gar nichts mit Paulus zu tun. Lies mal vor, aus Apostelgeschichte 4. Da wird das Leben der Urgemeinde beschrieben hier in Jerusalem, Apostelgeschichte 4. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Also das ist so ein bisschen ja, das Bild von der Urgemeinde, die zusammenleben, teilen, was sie haben. Und jetzt heißt es, und es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Das heißt, das Mangelleben funktionierte so, wenn jemand viel hatte, dann hat er das gegeben und die, die wenig hatten, haben davon bekommen. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig. Der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also das ist das Erste, was wir von Barnabas hören. Erstens mal, er war ein Levit. Also er war offensichtlich, gehörte zum jüdischen Volk. Seine Familie kam von hier, aber sie waren irgendwann ausgewandert nach Zypern. Und sie wohnten nun dort. Er war gebürtig in Zypern. Seine Familie hatte aber hier noch Grundbesitz in Jerusalem. Aus irgendeinem Grunde war er jetzt hier, vielleicht hat er ähnlich wie Paulus hier Torah gelernt oder war zu einem der großen Feste hergekommen und hatte irgendwie Jesus kennengelernt oder die Gemeinde kennengelernt. Jedenfalls war er hier, seine Familie hatte hier noch Grundbesitz und jetzt sagt er, diesen Grundbesitz, den stifte ich jetzt für die Gemeinde. Und wir erfahren später, dass das wahrscheinlich kein leeres Stück Acker war, das heißt bei Luther so schön ein Acker, aber ein Acker ist natürlich ein Grundstück. Und wahrscheinlich stand auf diesem Grundstück noch ein Haus. Denn wir lesen später in der Apostelgeschichte, dass die erste Gemeinde sich traf im Haus des Johannes Markus oder beziehungsweise im Haus der Maria, der Mutter von Johannes Markus. Und Johannes Markus war ein Cousin von Barnabas. Also auch Johannes Markus war ein Zypriot. Vielleicht gehörte er zu dem Teil der Familie, die hier wohnten, während Barnabas in Zypern wohnte, das weiß man nicht. Aber jedenfalls waren die beiden aus der gleichen Familie. Ihnen gehörte, wahrscheinlich war dieses Grundstück, was Barnabas hier gestiftet hat, das Grundstück, wo dann die erste Gemeinde ihr Haus hatte, wo sie wohnten, aber auch sich versammelten und so weiter. Insofern war also Barnabas hier ein ganz, ganz wichtiger Wegbereiter für die Gemeinde. Und er war, wie wir sehen, schon hier ein Mann der Gemeinschaft, der Gemeinsamkeit. Er hat nicht auf das Seine geachtet, er hat nicht gesagt, das gehört mir und das gehört nicht euch. War also kein Mann, der Grenzen zog, sondern ein Mann, der sagte, das gehört uns allen. Ja? Also schon da sieht man das Wesen der Zyprioten. Wir verbinden ja, und trennen nicht, ja, sondern wir bringen zusammen. Wir teilen unseren Besitz. Dieses Haus soll allen gehören und wir dürfen uns hier versammeln. Das war natürlich auch schon seine Berufung zu. Weil er aus dem Stamm Levi war. Die Leviten waren ja der Stamm von Israel, der keinen eigenen Grundbesitz hatte in Israel, sondern die sozusagen zum Dienst am ganzen Volk berufen waren. Deswegen gab es überall die Levitenstädte in allen Stammesgebieten. Die Leviten waren die, die allen dienten und nicht nur einem Stamm. Auch da ist es schon angelegt. Also da sehen wir etwas vom Wesen des Barnabas angelegt. Jetzt zum Vergleich Paulus. Paulus ist ein bisschen anders. Das Erste, was wir von Paulus hören, ist, dass er dabei war bei der Steinigung von Stephanus. Ja, Apostelgeschichte 7. Sie stießen Stephanus zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihn diese Sünden nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Ja, also da sieht man schon mal, der hat ein bisschen ein anderes Denken. Und das sehen wir auch später noch. Saulus war, das hören wir ja später, aus dem Stamm Benjamin. Ja, das war ein, also der Stamm, aus dem auch König Saul kam. Deswegen trägt er auch seinen Namen. Er war hochgebildet, sehr scharfsinnig und wie er selber sagt, ein Eiferer für den Herrn. Ja. Also er hatte nicht so dieses Verbindende, Vermittelnde, sondern er wollte die Dinge ganz klar, ganz richtig und genau haben. Und deswegen war er auch so ärgerlich über diese neue Gruppe von den Christen, die jetzt da plötzlich irgendwas anderes geglaubt haben, was anders war als das, was er kannte. Und deswegen hat er sich verfolgt. Etwas später lesen wir, Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Ja? Und dann später, zwei Kapitel später in Apostelgeschichte 9, heißt es, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Ja? Also hier sehen wir, da hat jemand ein bisschen andere Pläne, ja? Mit Schnauben und Morden. Und zwar, man muss das mal, ich glaube, positiv sehen. Ihm ging es ja darum, um die reine Lehre. Ja? Der war ja nicht bösartig oder sowas, sondern der hat gesagt, hier sind Leute, die sind auf dem falschen Weg, da müssen wir doch was gegen tun und deswegen wollte er sie verhaften. Jetzt kommt es zum ersten Zusammentreffen von diesem Paulus mit Barnabas. Kann man sich vorstellen, das sind zwei völlig verschiedene Charaktere, die prallen nun aufeinander in Apostelgeschichte 9. Wir haben das letzte Woche gehört, für die, die da waren, die Bekehrung des Saulus zum Paulus. Ja? Man darf das zwar nicht so an den Namen festmachen, der hieß vorher Saulus und hinterher auch noch Saulus, der hieß auch schon vorher Paulus und hinterher auch Paulus, aber jedenfalls sein Leben hat sich völlig verändert. Und das war auch der Weg nach Damaskus und nachdem er Jesus dort begegnet war, wurde er nach Damaskus geführt. Und dort heißt es nun, Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den Hohepriestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Ich finde das sehr interessant bei Paulus. Er ist so dieser Mensch mit der scharfsinnigen Bildung, mit dem Wunsch nach Klarheit und Reinheit der Lehre. Ja? Und nachdem er jetzt Jesus begegnet ist, hat er zwar die Seiten gewechselt, aber sein Charakter ist natürlich der gleiche. Ja? Das heißt, genau das, was er vorher gegen die Gemeinde eingesetzt hat, das bringt er jetzt ein innerhalb der Gemeinde. Und wir finden ihn also hier als scharfsinnigen Streiter in den Synagogen. Ja, das heißt, er trieb die Juden in die Enge und bewies ihnen, dass Jesus der Christus ist. Und was ist der Effekt? Die Juden aber sagten, oh ja, du hast recht und bekehrten sich zu Scharen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die hielten Rat und beschlossen, ihn zu töten. Das heißt, der Paulus ist zwar im Recht und beweist auch, so schön gesagt, er beweist ihnen, dass Jesus der Christus ist, aber er gewinnt sie damit nicht, sondern er verschreckt sie und im Gegenteil, er stiftet Feindschaft und sie versuchen, ihn zu töten. Das ist sehr interessant, ja? Weil hier sieht man sozusagen, wie sich das auswirkt, wenn jemand eher sozusagen ein streitbarer Mensch ist, ein Hitzkopf, wie ich es im Titel genannt habe, ja? Dann kann man zwar Recht behalten und alles richtig beweisen, aber das heißt man lange nicht, dass man Menschen gewinnt. Und das ist dem Paulus hier erstmal auch nicht gelungen. Es geht weiter. Es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Also dem Paulus geht sein Wesen nach. Ja? Er kann es auch in Jerusalem nicht verbergen. Kaum, dass er nach Jerusalem kommt, sagen nicht alle, oh, wie schön, der Paulus ist da, hurra, hurra. Alle fürchten sich und verstecken sich. Ja? Also er bringt auch in die Gemeinde nicht unbedingt, sagen wir mal, Friede und Freude, sondern erstmal Unruhe und Schrecken. Sie glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Und jetzt kommt das Entscheidende, Barnabas aber. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege des Herrn, den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet hatte und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Also hier sehen wir, wie ein Mann wie Barnabas, der ein Mann der Vermittlung war, diesen Paulus, der ein Mann des Kampfes war, ja, zu sich nimmt und ihn mit offenen Armen empfängt und sagt, lieber Paulus, jetzt nehme ich dich mal bei der Hand und ich gehe mit dir mal zu den anderen in der Gemeinde und wir stellen dich mal vor, wir erklären mal, wer du bist und wir versuchen, euch mal zusammenzubringen. Ja? Also ich finde es immer schön zu entdecken, wie sehr menschliche Vorgänge da auch in der Gemeinde passieren. Und dieser Barnabas ist offensichtlich ein Mann, der Grenzen, der Gegensätze zusammenbringt. Und er bringt Paulus in die Gemeinde ein und siehe da, ja, ihm gelingt es zu vermitteln und zu sagen, okay, ja, jetzt vertrauen wir dir, Paulus. Und Paulus durfte frei und offen in Jerusalem predigen. Also hier sehen wir Barnabas in Aktion. Ein Streitschlichter bringt den Hitzkopf Saulus in die Gemeinde ein. Und jetzt geht es weiter. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihn nach, um ihn zu töten. Merkt er, wie das Muster sich wiederholt? In Damaskus ist er rausgeflogen, weil er so viel gestritten hat und sie ihn töten wollten. Jetzt kommt er hierhin und er streitet wieder. Streitet mit den Juden, mit den griechischen Juden, und sie versuchen ihn zu töten. Jetzt denken sich die Brüder, was machen wir mit diesem Paulus? Wo immer der hinkommt, gibt es erstmal Streit. Naja, also heißt es weiter, als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Ja, also ich glaube, man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und merken, dass dieser Paulus mit dem Scharfsinn, den er hatte, und er hat ja auch recht, und er hat ja sicher das Richtige gesagt, er war hochgebildet, er hat aber Unfrieden gebracht. Da, wo er hinkam, gab es Streit, und die Gemeinde hat gesagt, dieser Mann muss noch ein bisschen reifen. Ja? Und sie haben ihn genommen und haben gesagt, fahr doch mal ein bisschen noch nach Hause, der kam ja aus Tarsus, geh noch mal dahin, wo du herkamst, bleib noch mal ein bisschen bei deiner Familie und versuch noch mal ein bisschen an deinem Charakter zu arbeiten, ja, sozusagen, bis der Herr dich dann beruft zu dem Dienst, den er für dich vorhat. Und sie schicken ihn weg und dann heißt es, und die Gemeinde hatte Frieden. Also das ist auch sehr interessant. Paulus wird aus Jerusalem heraus komplimentiert. Jetzt geht's weiter. Zypern kommt wieder ins Spiel. Im Kapitel Apostelgeschichte 11 gibt es eine Verfolgung wegen des Todes von Stephanus. Dann heißt es, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Also hier werden die Leute, die aus Judäa kamen, ja, die Jerusalemer, werden verstreut, kommen nach Zypern, nach Antiochia, aber sie verkünden dort immer das Evangelium erstmal nur den Juden. Es waren aber einige von ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Hier sieht man wieder, die Zyprioten sind einfach anders, ja. Also die Jerusalemer, die sind überall, wo sie hingekommen und haben gesagt, wo sind erstmal unsere Leute? Ja? Und denen müssen wir zuerst mal das Evangelium bringen. Das ist ja auch durchaus schon mal nichts Schlechtes. Ja? Aber die Zyprioten, die haben so dieses weite Herz. Ja? Die sagen, wir müssen doch auch diese Grenze überwinden, ja, zwischen Juden und Nichtjuden. Und die sind die Ersten, die anfangen, das Evangelium auch den Nichtjuden zu predigen. Also auch hier die Zyprioten sind die Grenzüberschreiter. Ja? Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon in der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren. Und da sandten sie Barnabas, dass er nach Antiochia ging. Das heißt, die haben sich gedacht, oh, da ist eine Erweckung, die Zyprioten sind am Werk. Ja? Und die Zyprioten sind dort am Predigen und die predigen sogar den Nichtjuden und das ist ja alles ganz toll. Ja? Aber wir müssen da mal einen hinschicken, der das ein bisschen begleiten kann. Der Barnabas ist doch auch ein Zypriot. Ja? Schicken wir mal den Zyprioten zu den Zyprioten und das so ein bisschen zu begleiten. Als dieser also dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und mahnte sie alle mit festem Glauben an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Also ich kann mir diesen Barnabas so richtig vorstellen. Der war so ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes. Ja? Der kam dorthin, wurde froh, als er die Gnade Gottes sah. Der mahnte sie alle, bei dem Herrn zu bleiben. Ja? Das heißt, der hat einen ganz anderen Approach als der Paulus. Der hat ja auch in Antiochia, das war in Damaskus, genau. Aber jedenfalls, als der Paulus, der überall hingeht und sagt, ich sag dir mal, wie es richtig ist und ich erkläre das mal und ich kann dir das auch beweisen und es steht auch alles schon in der Schrift. Er hat die alle überzeugen können, aber niemand gewinnen können. Und Barnabas, voll des Heiligen Geistes, kommt dorthin, also die anderen haben natürlich schon viel gepredigt und sowas, ja. Aber hier heißt es also, viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Also das finde ich auch sehr interessant. Hier werden also Barnabas und mit ihm die anderen Zyprioten zu Grenzüberschreitern quasi für das Evangelium, das von den Juden nun auch zu den Heiden kommt. Und jetzt ist es interessant, dass Barnabas sagt, das ist ja alles ganz schön, aber eigentlich brauchen wir auch so jemanden wie den Paulus, der uns nämlich jetzt, ja, wo die ganzen Leute zum Herrn kommen, nun auch erklären kann, wie das alles richtig zusammengehört und der die Bibel kennt und der lehren kann und unterrichten kann, die Wahrheit predigen kann. Und deswegen sagen sie, wir brauchen den Paulus hier. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. Interessant, vorher bei Barnabas heißt es, viele, sie gewannen viele, ja, oder viele wurden, viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Das ist auch sehr schön, ja? Aber jetzt geht es ja auch darum, dass die auch gelehrt werden. Und da braucht man so jemanden wie Paulus, der nicht nur sagt, kommt alle her, ja? Der Herr hat euch lieb, sondern der den Leuten auch erklärt, worum es geht. Also sie lehrten viele und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Also hier werden diese beiden jetzt zusammen auf den ersten Trip geschickt, und zwar von Antiochia in Syrien nach Jerusalem. Was passiert hier? Eine neue Verbindung. Antiochia in Jerusalem. Die Jerusalemer haben Barnabas nach Antiochia geschickt, den Pastor, den Begleiter. Und jetzt schicken sie Barnabas und Saulus zurück nach Jerusalem mit einer Geldgabe. Weil Jerusalem war arm und verfolgt. Antiochia war eine Großstadt und reich vermutlich. Und deswegen haben sie gesagt, das können wir euch geben. Hier gibt es ein Geben und Nehmen. Auch hier haben die Zyprioten dafür gesorgt, dass Menschen zusammenkamen. Jetzt machen wir einen Sprung nach vorne, 14 Jahre später. Ah nee, das ist nicht 14 Jahre später, das ist jetzt dieser Besuch nach Jerusalem. Und zwar ist es interessant in der Bibel, dass wir da nicht nur in der Apostelgeschichte drüber lesen, sondern Paulus selber auch noch einen Bericht von dieser Reise gibt. Also er geht mit Barnabas nach Jerusalem, um diese Gabe dort zu bringen. Und er schreibt darüber im Galaterbrief selber. Er sagt, ich zog abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und diesmal nahm ich auch Titus mit mir. Wir zogen aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und besprachen uns mit denen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden. Besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Das heißt, das hat der Paulus jetzt schon mal gelernt. Ich mache jetzt nicht mein Ding alleine, sondern ich will mit den Jerusalemern sprechen über das, was ich hier mache. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde von ihnen nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben uns eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, um uns zu knechten. Also er sagt, da sind Leute gewesen, entweder aus Jerusalem oder die sind mit ihnen aus Antiochien gekommen und die haben gesagt, ihr müsst euch alle beschneiden lassen. Auch der Titus, der eigentlich ein Grieche war, gar kein Jude, musste sich jetzt beschneiden lassen. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Hört ihr den Paulus hier raus? Ja? Klassischer Paulus, ja. Wir weichen keine Meter in die Wahrheit des Evangeliums. Ja. Von denen aber, die das Ansehen hatten, haben mir nichts weiter auferlegt. Im Gegenteil, als sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die dort als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Nur, dass wir auch an die Armen denken sollten. Also hier gibt es einen großen Handschlag zwischen Antiochia und Jerusalem. Die sagen, hey, wir wollen doch alle das Gleiche. Ja? Ihr wollt zu den Heiden und wir wollen zu den Juden. Und diese kleine Gruppe, die uns da sagt, wir müssen uns alle beschneiden lassen, das wollen wir alle nicht. Ja? Und das beschreibt der Paulus in seinem Brief. Und die gleiche Geschichte wird in der Apostelgeschichte auch beschrieben. Sehr interessant. Das ist ein bisschen kürzer. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem... der ist nur kurz genannt, dass sie also nach Jerusalem gehen. Und dann heißt es hinterher, Barnabas und Saulus kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat. Also hier haben wir diesen Johannes Markus, von dem haben wir eben schon gehört, dass der Cousin, dessen Mutter hier das Haus hatte, wo die Gemeinde sich versammelte. Dieser Johannes Markus, also der Barnabas, sagt jetzt hier, lieber Cousin, komm doch mal mit uns mit nach Antiochia. Jetzt geht die Geschichte weiter. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon und noch ein paar andere. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern. Richtig. Also hier haben wir jetzt das. Der Heilige Geist sagt, hey, dieses Paar, ja, Barnabas und Saulus, die sind wunderbar zusammen. diese Konstellation brauchen wir für die Mission, sondern mir die aus, die schicke ich jetzt los. Und dann reisen sie los und natürlich das Erste, wo sie erstmal hinkommen, ist wieder nach Zypern. Auch da Zypern als Brückenkopf der Mission. Da gibt es in Apostelgeschichte 13 eine interessante Begebenheit. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, da haben wir eben schon Bilder von gesehen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes Markus als Gehilfen bei sich. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, das war das andere, der andere Ort, den wir gesehen haben, dieser Tourismusort, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus einen verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Ist auch interessant, auch hier Sergius Paulus, Statthalter von Zypern, und da heißt es, er war ein verständiger Mann. Ist auch interessant, ja? Der war ja gar kein Zypriot, der war da nur stationiert. Aber offensichtlich hat diese Weisheit der Zyprioten auf ihn abgefärbt, auch er verständigt. Statt dass er die nun verfolgt, ruft er sie zu sich und sagt, erzählt mir mal, worum es hier geht. Und jetzt wird also da eine Geschichte erzählt, da widerstand ihnen der Zauberer Elymas und versuchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach, du Sohn des Teufels, von aller List und Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Und siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Also auch hier, Paulus wieder voll in seinem Element. Ja? Du Sohn des Teufels, voller List und Bosheit. Paulus hat immer diesen Durchblick. Er sieht immer, wo irgendwas schief läuft, wo irgendwas falsch ist. Und er sagt, du machst krumm die geraden Wege des Herrn. Das darf nicht sein. Ja? Und siehe da, da wird er also blind. Und als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Der Statthalter kommt zum Glauben. Ja? Also auch da das klare Wort des Paulus hier, ja? Es unterscheidet ganz klar zwischen richtig und falsch und es bringt an dieser Stelle hervor, ja, dass die Lüge sozusagen verschwindet und die Wahrheit durchkommt, nämlich der Mann zum Glauben kommt. Paulus aber und die um ihn waren fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien, das ist dann hier oben an der Küste. Johannes Markus aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Also hier an sich eine schöne Geschichte, aber sie endet aus irgendeinem Grunde wieder mit einer Trennung. Wir werden davon später noch hören. Da gibt es noch wieder irgendeinen kleinen Streit oder jedenfalls einen Trennungsgrund. Aber hier sehen wir also auch dort Paulus, da wo er hinkommt, da gibt es Auseinandersetzungen, es gibt Streit, aber es gibt auch die Unterscheidung zwischen richtig und falsch. Jetzt geht es wieder weiter. Sie kommen zurück von der Missionsreise. Sie fuhren mit dem Schiff nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie nun ausgerichtet hatten. Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Also hier haben wir das gleiche Problem wieder. Sie sind jetzt wieder daheim in Antiochia, hier drüben in Syrien. Sie sind erfolgreich von der Missionsreise zurückgekommen. Viele Leute sind zum Glauben gekommen. Und jetzt kommt wieder diese kleine Gruppe da, die vorher schon Probleme gemacht hat, hat gesagt, ihr müsst euch jetzt alle beschneiden lassen. Und auch davon erzählt Paulus wieder in seinem Brief, aus seiner Perspektive. Heißt es nämlich, als aber Kephas, das ist Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es gab Grund zur Klage gegen ihn. Ja, das ist wieder klar Paulus. Hier gab es eine Auseinandersetzung. Denn bevor einige von Jakobus kamen, also die aus Jerusalem kamen, aß der Petrus mit den Heiden. Als diese aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen, wenn du, der du doch ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Also man kann sich das vorstellen, Petrus und Barnabas sind so die pastoralen Leute, ja, die also sozusagen ein weites Herz haben und gesagt haben, okay, also wir können hier mit den Heiden zusammen essen und jetzt kommen aber andere, die stört das vielleicht, dann machen wir es lieber nicht und dann gehen wir wieder weg, ja, weil die können ja davon irgendwie, könnten irgendwie davon, wie heißt das, sich gestört fühlen. Ja? Und Paulus sagt, nein, so geht das nicht. Entweder ist das richtig oder das ist falsch. Man kann doch nicht mit Rücksicht auf die Leute es mal so machen. Ja? Und so, nein, nein, da widersteht er ihnen also ins Angesicht. Und jetzt gibt es also einen Erklärungsbedarf. Ja? Und man sagt, dass wir gehen nach Jerusalem, da werden wir über diese Frage nun entscheiden. Und dann werden wir uns alle dran halten. Und das wird in der Apostelgeschichte beschrieben, da heißt es, als nun Zwietracht entstand, ja, da sind wir wieder bei der Zwietracht, und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, das ist diese Gruppe da, diese Splittergruppe, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Frage willen. Und da wird es beschrieben, wie sie nach Jerusalem kommen und sich da versammeln und sie beten, und dann heißt es am Ende, Gott, der die Herz, ihr, also hier heißt es, Petrus redet am Ende und hält eine Rede, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat auch keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht er denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch ihr haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Also Petrus sagt, ja, Gott hat sich auch den Heiden gezeigt und ihr müsst jetzt nicht dazu zwingen, Juden zu werden, weil sozusagen die haben auch so die Gnade von Jesus bekommen. Ja? Also das ist ein bisschen längere Geschichte. Hier gibt es dann noch eine Versammlung danach. Die Apostel haben dann noch einen Beschluss. Es gibt, aber im Grunde geht es darum, dass man sich also hier genau darauf einigt, dass die Leute, die nicht Juden sind, also die Heiden, nicht erst zum Judentum konvertieren müssen, um dann zu Jesus zu kommen, sondern dass sie sozusagen direkt zu Jesus kommen können und nicht sich beschneiden lassen müssen. Und dann gibt es aber noch eine Regel, also drei Regeln, die man ihnen auferlegt, sagt, daran müsst ihr euch halten, aber das andere braucht ihr nicht zu halten. Das brauchen wir aber jetzt nicht im Detail zu sehen. Was uns reicht, ist eben, dass es wieder einen Streit gibt, ausgelöst durch Paulus. Dann werden Paulus und Barnabas in Jerusalem berufen. Und dort gibt es eine große Einheit. Ja, manchmal denkt man ja, manche Leute denken, in der Apostelgeschichte ging es um einen Streit zwischen Paulus und Petrus oder zwischen Paulus und Jakobus. Das ist aber gar nicht der Fall, wenn man nachliest. Die sind dort alle einer Meinung, Paulus, Barnabas, Petrus, Jakobus, alle Brüder sind sich einig in dieser Sache. Es gibt nur diese eine kleine Splittergruppe, die mit keinem Namen genannt wird, die sagen, man sollte sich doch beschneiden lassen. Also das heißt, hier gibt es eine große Einheit, die durch Paulus und Barnabas hervorgerufen wird. Ja, meine Zeit ist fast abgelaufen, deswegen will ich das jetzt nur noch kurz erwähnen. Es gibt noch mehrere Streiche und mehrere Versöhnungen, wenn wir dem Pfad hier folgen von Paulus und Barnabas. Es geht also gleich weiter bei der nächsten Missionsreise. Heißt es, es gibt einen Streit zwischen Paulus und Barnabas darüber, ob sie den Markus nochmal mitnehmen oder nicht. Also der Paulus sagt, nee, der hat uns damals schon hier im Stich gelassen in Pamphylien, den wir nicht dabei haben, und Barnabas sagt, ach, lass uns den noch mitnehmen. Also auch da wieder der Paulus, der sagt, nein, nein, so geht das nicht. Also entweder er ist bei uns oder nicht, und damals hat er uns im Stich gelassen, jetzt nehmen wir diesmal auch nicht mit. Barnabas sagt, ach, sei doch nicht so, ja, das können wir doch auch vergeben und wir können ihn doch mitnehmen. Aber, und dann passiert es also so, dass Barnabas den Markus mit sich nimmt und mit ihm nach Zypern fährt. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes zu holen. Also hier teilen sich jetzt die Wege von Barnabas und Saulus. Paulus geht mit Silas weiter auf die Missionsreise. Barnabas geht mit Markus nach Zypern. Und man könnte denken, dass sich nun die Wege endgültig getrennt haben und Barnabas und Markus ihren Frieden haben und Paulus und Silas auch ihren Frieden. Aber das Interessante ist, dass wir ganz am Ende Markus wieder bei Paulus finden. Markus taucht nämlich ein paar Mal auf in den Briefen des Paulus. Es gibt eine kleine Randnotiz, als Paulus von seiner letzten Missionsreise wiederkommt und nach Israel zurücksegelt. Da ist Markus ja mit Barnabas in Zypern. Und da heißt es, Paulus aber ließ Zypern links liegen, nur nach Antiochia. Das ist eine kleine Randnotiz, ist so nach dem Motto, ach nee, da sind denn Paulus und Markus, ja, die lassen wir jetzt mal da in Zypern, das weiß man nicht. Ja. Aber jedenfalls, sie reisen also weiter. Aber ganz am Ende, in den Briefen des Paulus, wird dreimal der Markus erwähnt. Also im Philemonbrief heißt es: Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Also hier ist der Markus zum Mitarbeiter von Paulus geworden. Und dann heißt es im Kolosserbrief nochmal: Es grüßt euch auch Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und im 2. Timotheusbrief heißt es nochmal: Lukas ist im Moment alleine bei mir, Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Ich finde das sehr schön, weil das ist das Letzte, was wir erstmal hören von Paulus und Markus, dass sie offensichtlich wieder zusammengefunden haben und Paulus am Ende sogar sagt, er ist mir nützlich zum Dienst. Vermutlich hat der Paulus gemerkt, dass er allein mit seinem Hitzkopf nicht zurechtkommt, dass er immer solche Leute braucht wie Barnabas und Markus, solche Zyprioten, die auch vermitteln können, ja, die sozusagen Gemeinschaft stiften können, die versöhnen können und die ihm deswegen nützlich sind. Ein kleiner Ausblick noch, was ist eigentlich aus Markus geworden? Er ist seinem Ruf als Zypriot treu geblieben und ist ein großer Vermittler zwischen den Kulturen geworden. Wir treffen ihn nämlich noch einmal wieder im 1. Petrusbrief und da ist er Begleiter des Petrus. Es grüßt euch aus Babylon, also aus Rom, die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Petrus hat ihn quasi angenommen als seinen Sohn. Und wir hören später aus Notizen der Kirchenväter, dass der Markus mit Petrus in Rom war, um ihm dort als Dolmetscher zu helfen. Der Petrus war ja hier hebräisch sprechender Jude aus Galiläa, der konnte wahrscheinlich nicht so gut Griechisch und schon gar kein Latein. Aber Markus als Zypriot, als Weltmensch, als Brückenbauer, der konnte natürlich verschiedene Sprachen. Und so konnte er in Rom die Brücke bauen zwischen dem hebräischen Evangelium des Petrus und dem römischen oder griechisch sprechenden Römer. Und er hat vermutlich dort es geschafft, dass das Evangelium den Sprung von Jerusalem nach Rom schafft. Und wir wissen alle, was das heißt, nämlich die Ausbreitung nach Europa. Wir alle wären keine Christen, wenn das Evangelium nicht in Rom vermittelt worden wäre, durch den Dolmetscher, den Übersetzer, den Übertrager, den Brückenbauer Markus. Also da ist Markus ganz, ganz wichtig gewesen. Nicht nur da, sondern er hat später, das lesen wir auch, vermutlich das hebräische Evangelium des Matthäus, das erste Evangelium, was geschrieben wurde, das Matthäus-Evangelium, das aber vermutlich auf Hebräisch geschrieben wurde, ins Griechische übersetzt. Er war also der erste Bibelübersetzer der Weltgeschichte, weil er gesagt hat, dieses Evangelium muss auch in der Welt bekannt werden, hat es ins Griechische übersetzt und damit dazu beigetragen, dass es sich überall in der Welt verbreiten konnte. Wir haben heute nur noch das griechische Evangelium, was wir nicht hätten ohne Markus. Vermutlich wäre das hebräische Evangelium sogar verloren gegangen, weil so viele Leute sprachen nicht hebräisch damals. Also Markus ist der entscheidende Brückenbauer, der nicht nur den Petrus bei seinen Predigten übersetzt hat, sondern auch das erste Evangelium ins Griechische gebracht hat und damit für die Welt in eine Weltsprache übersetzt hat. Und er ist vermutlich dann der Gründer der ersten Gemeinde in Antiochia in Ägypten geworden, und hat so auch das Evangelium noch nach Afrika gebracht. Auch da ein riesig großer Brückenbauer. Und damit will ich jetzt auch enden. Wir haben eine spannende Phase des frühen Christentums kennengelernt mit Hitzköpfen und Brückenbauern und Streitschlichtern. Die Zyprioten haben sich erstaunlich herausgetan in dieser Zeit. Wir wissen es heute oft gar nicht, dass das die Zyprioten waren. Also Barnabas und Markus. Barnabas, der ganz oft sozusagen die Brücke gebaut hat, bei der Mission, erstmal indem er sein Haus hier zur Verfügung gestellt hat, damit sich die Leute treffen konnten, dann, dass er bei der Mission in Antiochien geholfen hat, dass das Evangelium auch zu den Heiden kam, dass er Saulus, den Hitzkopf, zu sich genommen hat und mit ihm zusammen Gemeinde gebaut hat, mit ihm zusammen missioniert hat. Und ich glaube, dass der Heilige Geist sich was dabei gedacht hat, die beiden zusammenzubringen. Weil wir brauchen solche Leute wie den Paulus, ja, die den Durchblick haben, die die Gabe der Unterscheidung haben, die sehen können, das ist wahr und das ist falsch. Und die im richtigen Moment auch mal sagen können, so geht's nicht. Und das ist richtig. Und das darfst du und das darfst du nicht. Und der Paulus war so jemand, der hatte wirklich den Durchblick. Und deswegen ist er immer wieder angeeckt an vielen Stellen und hat immer wieder für Streit gesorgt, weil es ihm um die Wahrheit ging und um das Richtige. Und der Barnabas und der Markus, das waren sozusagen so die Vermittler, die gesagt haben, ja, aber immer nur die Wahrheit hilft auch nicht, sondern wir brauchen auch die Liebe. Wir brauchen auch das Versöhnliche, wir müssen auch Brücken bauen. Und ich glaube, dass diese beiden zusammengehören. Denn wenn man nur die Wahrheit hat, ohne die Liebe, dann gibt es oft Streit. Und wenn man nur die Liebe hat, ohne die Wahrheit, dann ist es alles so wischiwaschi und man kommt nicht voran. Und es ist sehr interessant, dass gerade in der jüdischen Tradition gesagt wird, die beiden Haupteigenschaften von Gott sind diese beiden, nämlich Wahrheit und Liebe. Ja, oder Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Das sind sozusagen die beiden Grundeigenschaften Gottes, mit denen er die Welt geschaffen hat, die zusammengehören. Diese beiden balancieren sich gegenseitig aus. Und das sehen wir eigentlich in Paulus und Barnabas. Ich glaube, dass wir das brauchen in unseren Gemeinden, auch für das Werk Gottes, dass wir solche Paulusse brauchen und auch solche Barnabasse. Und dass wir ja vielleicht nicht Hitzköpfe brauchen, aber Klarseher, und dass wir auch Streitschlichter und Brückenbauer brauchen. Und das war meine Botschaft für heute.